einiges zu den Schildern sagen, die hier vorne stehen. Wir sind heute Abend nicht zusammengekommen zum Verkehrsschulunterricht. Sondern hinter diesen Schildern steht folgende Überlegung. Wir haben am letzten Sonntag mit einer Predigtserie begonnen darüber, dass es gut ist, wenn Gott in unser Leben tritt und verschiedene Kanten und Macken einfach verändert. Und da, wo wir auf einem Weg in eine Sackgasse waren, dass wir lernen zu wenden. Deswegen sind die Schilder, und wenn man das genau verfolgt, zeigen diese Pfeile nämlich hier auf das Kreuz. Und hier ist der Ort der Veränderung. Und hier ist der Ort, an dem Gott auch dir ganz persönlich begegnen will, wo du all deine Sünde und Schuld hinbringen kannst. Und darüber werden wir heute Abend, dann auch morgen und am Freitagabend einiges hören. Und ich möchte zusammen mit euch den Gastsprecher dieser Abende begrüßen. Es ist Pastor Uwe Schäfer aus Wuppertal. Er ist zusammen angereist mit einem Praktikanten der Bibelschule Berühr, die ich auch ganz gut kenne, nämlich dem René. Und euch beide heißen wir mal ganz herzlich willkommen. So, Uwe, du darfst schon ran.
Guten Abend. Ich habe irgendwo mal in der Zeitung gelesen, diese Tage, die Kirchen seien leer in Deutschland. Und dachte, ich schreibe mal einen Leserbrief und sage, junger Mann, komm doch mal mit mir. Ich komme eine Menge rum in Deutschland und ich sehe, dass es eine Menge volle Kirchen gibt. Kommt immer darauf an, wo man guckt, nicht wahr? Es ist schön zu wissen, dass es noch eine Menge Gemeinden gibt in unserem Land, eine Menge Kirchen gibt in unserem Land, die Jesus lieben, die dem Zeitgeist nicht erlegen sind, die gerne unter Gottes Wort kommen und die gar nicht genug kriegen können für Jesus, die geradezu begeistert sind von ihm. Und nicht nur so, wenn gelobt und gepriesen wird und von vorne stark auch Ermutigung kommt, sondern bis hinein in ihren Alltag, hinein in ihre Ehen, hinein auf ihre Arbeitsplätze, wirklich Jesus nachfolgen, ihn lieben, begeistert sind von ihm. Okay, bevor wir heute Abend Gottes Wort miteinander teilen, denke ich, erzähle ich mal so 2, 3 Sätze zu mir, damit ihr wisst, ich werde euch konsequent duzen in dieser Woche, das nur mal so als Einschub, ich denke, das ist auch üblich bei euch, ja? Das ist gut, im Himmel werden wir uns eh duzen, da ist dann alle Distanz abgeschafft, also ich duze euch einfach mal. Mein Name ist bekannt, Uwe Schäfer heiße ich, bin Pastor in Wuppertal. Seit 15 Jahren darf ich dort der Christusgemeinde Wuppertal dienen, zusammen mit einem feinen Team, wir sind 3 Pastoren. Ich bin eigentlich selten da, so 60% freigesetzt für den übergemeindlichen Dienst, für den Reisedienst. Und wir dürfen Gnade Gottes erleben dort in unserer Stadt und ein wunderbares Wachstum, ein wunderbares nach vorne kommen über all diese Jahre. Ich bin verheiratet seit 22 Jahren. Ich bin gerade 40 Jahre alt geworden. Das heißt, ich habe sehr jung geheiratet im zarten Alter von 18. Und nun bin ich gerade 40 geworden und freue mich dieses Jahr auf Opa zu werden. Dankeschön, herzlichen Dank. Ich wollte es immer mit 39 schaffen, aber es gibt einen Bruder in unserer Region, Alfred Koschorek, ein Mann in den 80ern, ein väterlicher Freund von mir, dem sagte ich mal, du Alfred, ich könnte mit 39 schon Opa sein vor einigen Jahren. Da sagte er mir, du, da bete ich gegen, dass du mir nicht hochmütig wirst. Ja. So musste ich dann bis 40 warten. Meine Tochter hat auch mit 18 geheiratet und wird nun mit 20 Mami, hat einen feinen Mann, wir haben einen wunderbaren Schwiegersohn und so ist es schön zu sehen, wie Gott uns segnet und wir freuen uns riesig auch auf diese Phase des Opa-Seins. Ich will der coolste Opa in ganz Deutschland sein, das habe ich mir vorgenommen und ich überlege mir schon ein paar richtig verrückte Sachen. Alles andere, was es so zu mir zu sagen gibt, das werde ich wahrscheinlich so im Laufe der Abende dann sowieso nicht für mich behalten können. Und deswegen starte ich mal mit dem, was mir auf dem Herzen liegt. Ich werde an diesen 3 Abenden über ein einziges Thema sprechen. 3 Teile wird es haben. Und zwar nenne ich es, dein Potenzial voll ausschöpfen. Dein Potenzial voll ausschöpfen. Und dahinter steht der Gedanke, dass jeder Mensch, und auch in der Bibel lesen wir von vielen Menschen, die eine besondere Berufung auf ihrem Leben haben. Jeder von uns hat ein gewisses Potenzial. Begabungen, Berufungen, Dinge, die Gott in uns angelegt hat. Aber die Frage, die wir uns stellen werden müssen, einmal am Ende unseres Lebens oder auch einmal, wenn wir vor Gott stehen, ist, wie viel dieses Potenzials habe ich auch wirklich ausgeschöpft? Ich gehe mal nur ein, zwei Namen zu nennen. Mose. Mose ist ein Mann, der unglaublich viel seines Potenzials ausgeschöpft hat. Davon bin ich überzeugt. Ein Mann, den Gott gebraucht hat, die Kinder Israel aus Ägypten rauszubringen und Zeichen und Wunder, das Rote Meer geteilt. Der große Gesetzgeber, der große Prophet Mose. Was für ein Weiser, was für ein fantastischer Mann. Er hat viel, viel, viel von seinem Potenzial ausgeschöpft. Aber eben auch nicht alles. Das verheißene Land durfte er nicht sehen. Da gab es eine Situation, da war Gott ungehorsam, da traf er eine falsche Entscheidung. Aber ich denke persönlich, wenn ich mich mal so mit Mose vergleiche, ich denke, wenn ich so viel von meinem Potenzial mal ausschöpfe, wie er von seinem, kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Auf meiner persönlichen Potenzialskala liegt Mose so bei 95%, vielleicht bei 98% von dem, was er ausgeschöpft hat. Und auch wenn er das verheißene Land nicht sehen durfte, sei nicht zu traurig. Auf dem Berg der Verklärung, der erschien er unserem Herrn Jesus, also es schien ihm gut zu gehen. Und in der Ewigkeit scheint er doch einen feinen Stand zu haben. Ich glaube nicht, dass sie irgendjemanden aus der Hölle lassen, um mit Jesus zu reden auf dem Berg. Also Mose hat es geschafft. Amen. Hat sein Potenzial gut ausgeschöpft. Da muss ich an Judas denken. Judas Ischariot. Und jetzt sagt vielleicht einer, ja, der zählt ja nicht wirklich, weil der war ja dazu vorherbestimmt, den Herrn Jesus zu verraten. Der hat ja keine Wahl gehabt. Was für ein Quatsch. Wir haben immer eine Wahl. Amen. So hat Gott uns gemacht, wir haben immer eine Wahl. Der war nicht dazu vorherbestimmt auf diese Art und Weise, sondern ich sage dir mal, wozu er vorherbestimmt war. Er war dazu vorherbestimmt, ein Augenzeuge der Auferstehung Jesu zu sein und ein ganz mächtiger, wichtiger, einflussreicher Apostel in der Urgemeinde. Dazu war er vorherbestimmt. Und in Ewigkeit sollte er zusammen mit den anderen 11 Aposteln auf 12 Thronen sitzen und die Stämme Israels sollten sie richten. Dazu war er vorherbestimmt. Das war seine Berufung. Aber er ist vielleicht ein Beispiel von jemand, der sein Potenzial so überhaupt nicht ausgeschöpft hat. Ja? Ein bisschen in der Bibelschule hängen geblieben, so kannst du sagen. 3,5 Jahre mit Jesus, ein paar gute Missionseinsätze dazwischen, aber so richtig in den eigentlichen Dienst, auf den er vorbereitet worden ist, ist er nie gekommen. Sein Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich möchte mit euch in diesen Tagen über 10 Dinge sprechen. Ich denke, wir werden so auf 10 oder 9 Punkte kommen, die ganz wichtig sind, wenn du dein Potenzial wirklich ausschöpfen möchtest. Wenn du aus dem, was Gott in dir angelegt hat, das Allermeiste machen möchtest. Und die biblische Vorlage, die ich benutzen möchte und über die ich sprechen möchte, ist das Leben von Simson. Jetzt habe ich mich mit ihm sehr stark beschäftigt, viele Monate lang, und habe eins festgestellt. Simson ist ein gutes Beispiel für gar nichts. Ja, also wenn du gerne ein positiver Prediger bist, ja nicht so der Gerichtsprophet oder so, der immer mit schlechten Nachrichten daherkommt, sondern wenn du gerne vom Evangelium herkommst und wenn du gerne die Punkte deiner Predigt positiv formulierst, dann hast du mit Simson ein Problem, denn dann musst du es irgendwie rumdrehen, weil bei Simson lernt man eigentlich nur, wie man es nicht macht. Ich habe fast nichts bei Simson lernen können, vielleicht habe ich eine Kleinigkeit jetzt vergessen, aber wo ich gesagt hätte, ja genau Simson, das ist richtig, da hast du es mal richtig geblickt, da hast du es mal richtig gemacht. Nein, er war ein Mann mit einem ungeheuren Potenzial auf seinem Leben, mit einer ungeheuerlichen Berufung. Eine Gnade Gottes der Erwählung auf seinem Leben, einzigartig, fantastisch, der aber so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Und wisst ihr, was ich so glaubwürdig finde an der Bibel? Wisst ihr, warum ich die Bibel so liebe im Vergleich zu jedem anderen religiösen Buch? Ist, dass die Bibel sowas offen berichtet. Wir haben ganz, ganz traurige Geschichten, wie die von Simson, wo so ziemlich alles falsch gemacht wurde. Wir haben die Geschichte von Mose, wo so viel richtig gemacht wurde. Was für ein Mann Gottes. Aber diese letzte Geschichte da mit dem Land Kana wird uns eben auch nicht verschwiegen. Es waren Menschen genau wie wir. Wir haben den mächtigen König David, den mächtigen Heerführer, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber oh Junge, da gibt es ein paar Kapitel. Wäre es mein Auftrag gewesen, die Bibel zu schreiben, ich hätte gesagt, weißt du was, Gott, ich glaube, das halten wir einfach mal in der Seelsorge. Das ist ja da mit dem Nathan bereinigt worden und das müssen wir ja nicht so breit treten. Das müssen die Leute ja nicht wissen, das ist ja nichts Ermutigendes. Nein, 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 Gott sagt, das muss rein. Das muss rein, das muss alles rein. Und übrigens, auch da könnt ihr euch entspannen. Christus sitzt bis heute auf dem Throne Davids und fühlt sich ganz wohl darauf. Und dass der Turm nochmal umbenannt werden soll wegen der Geschichte mit Bathsheba, ist auch nirgendwo vorgesehen. Ich liebe Gott so sehr, weil er sich von menschlicher Schwäche nicht abschrecken lässt, sondern weil er gekommen ist, weil er uns erlöst hat und weil er uns dort fantastische Angebote macht. Das macht die Bibel für mich so glaubwürdig. Das sind echte Menschen. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Das hat was mit meinen Schwächen zu tun. Das hat was mit meinem Versagen, aber auch mit meinen Siegen in Gott zu tun. Es ist alles da. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, unser Potenzial voll auszuschöpfen. Voll auszuschöpfen. Am Ende des Lebens, wann auch immer das ist, und wer weiß das schon, sagen zu können, das, wozu ich berufen war, das, was Gott mir vor die Füße gelegt hat, das, was er in mir angelegt hat, das habe ich wirklich mit aller Konsequenz ausgelebt. Und es ist eine wunderbare Frucht geworden. Vor 2 Wochen hatte ich Versammlungen an der tschechischen Grenze, ganz im Osten Sachsens, und habe die Möglichkeit genutzt und bin mal nach Herrnhut gefahren und stand am Grab von Graf Zinzendorf. So einer meiner Helden. Und du musst eine ganze Weile suchen, bis du es findest, weil das ist alles so schlicht, ne? Das gibt's keine Superstars auf dem Friedhof. Und dann haben sie noch so Holzkisten drüber, weil jetzt Winter war und der Grabstein ja nicht so leiden sollte. Und ich stand an diesem Grabstein. Und wisst ihr, was auf seinem Grabstein steht? Ganz schlicht, ganz schlecht. Es steht drauf, er war gesetzt, dass er Frucht bringet und seine Frucht bleibet. That's it. Und weißt du, das kannst du auch schaffen. Oder? Das kann jeder von uns schaffen. Wir alle sind gesetzt, dass wir Frucht bringen und unsere Frucht kann bleiben, wenn wir lernen, unser Potenzial in Gott voll auszuschöpfen. Okay, schauen wir in die Heilige Schrift und starten wir mal ganz am Anfang in Richter 13. 3 Abende werden wir uns mit Simson beschäftigen, analysieren und sehen, wie können wir unser Potenzial voll ausschöpfen. Richter 13 und ich lese die Verse 1 bis 5. Dort heißt es, wieder taten die Israeliten, was der Herr verabscheute. Deshalb ließ er zu, dass die Philister sie 40 Jahre lang unterdrückten. Zu dieser Zeit lebte ein Mann namens Manoach. Er kam aus Zora und gehörte zum Stamm Dan. Manoach war verheiratet, aber er hatte keine Kinder, weil seine Frau unfruchtbar war. Eines Tages erschien der Engel des Herrn seiner Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Trinke keinen Wein oder andere berauschende Getränke, iss nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Simson war was Besonderes. Amen. Von Geburt an war er was Besonderes. Es lag eine Bestimmung, es lag eine Berufung auf seinem Leben. Von Mutterleib an war er berufen. Seine Mutter war unfruchtbar, so wie auch die Mütter von Isaak, von Samuel, von Johannes dem Täufer. Alles Naziräer. Naziräer hat übrigens überhaupt nichts zu tun mit Nazigoreng, sondern ein Naziräer im Alten Testament ist ein Mensch, der ganz und ganz Gott geweiht ist, der nur für Gott lebt. Ja? Es scheint mir förmlich so in der Bibel, wenn Gott einen Menschen gebrauchen will, über die Maßen gebrauchen will, ihm eine ganz besondere Berufung gibt, dann sucht er erstmal eine Frau, die unfruchtbar ist. So fängt's immer an. Bei Jesus setzt er noch einen drauf, der sucht eine Jungfrau. Ja, da setzt er noch einen drauf, aber das sind Leute mit einer ganz besonderen Biografie, die Gott auserwählt hat, um etwas Besonderes zu sein. Sie sollten Naziräer sein, sie sollten nach einem gewissen Kodex leben, sie sollten sich reinhalten, sie sollten Gott lieben, etc. Simson war wirklich etwas Besonderes. Die Frage ist nur, hat er sich auch selbst für was Besonderes gehalten? Das erste Prinzip, was ich heute Abend so brennend an dein Herz legen möchte, wenn Gott mir Gelingen schenkt, ist, halte dich für was Besonderes. Halte dich für was Besonderes. Die Bibel zu lesen und zu lesen, wie Simson hier angekündigt wird von einem Engel. Eine unfruchtbare Frau wird gesagt, du wirst einen Sohn bekommen und er wird was ganz Besonderes sein. Und dann können wir alle so ein bisschen in Ehrfurcht erstarren und sagen, wow. Was für ein Superheld der Simson war. Aber wenn du dann sein Leben betrachtest, außer Spesen nicht viel gewesen. Charakter, Fehlanzeige. Ja, warum? Weil er sich eigentlich nie für was Besonderes gehalten hat. Und der erste Punkt heute ist nicht nur in Ehrfurcht zu erstarren und sagen, wow, David oder Simson oder diese großen Männer Gottes, die waren wirklich was Besonderes, sondern auch du bist etwas Besonderes. Auch du bist von Geburt an berufen. Und Männer Gottes in der Bibel, die ihr Potenzial gut ausgeschöpft haben, haben an diese Berufung Gottes geglaubt. Die haben nicht gedacht, irgendwie habe ich mich hier mit guten Tricks in eine gute Position manövriert und bin jetzt ein Leiter und darf das jetzt genießen. Nein, das waren alles Leute, die wussten, Gott hat mich erschaffen für einen Zweck, für einen Plan. Ich bin etwas Besonderes. Dafür zum Beispiel, nur um mal ein Beispiel zu geben. Er sagt im Psalm 139, Vers 15, schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Hör mal zu, Vers 16. Als ich gerade erst Form annahm, hast du diesen Embryo schon gesehen. Ich liebe diese moderne Übersetzung hier in diesem Fall. Hast du diesen Embryo schon gesehen? Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. David war jemand, der sein Potenzial gut ausgeschöpft hat. Auf meiner Potenzialskala bekommt er nicht ganz so viel wie Mose, da so mit Bathsheba und so mit ihrem Mann, das war schon heftig, ne? Er kriegt bei mir so 78%. Wie Gott das beurteilt, keine Ahnung, nur mal ich als Laie. Aber ein Grund, warum er sein Potenzial ausgeschöpft hat, erfahren wir hier. Er wusste, es gibt eine Bestimmung auf seinem Leben. Ich bin etwas Besonderes. Und das hat gar nichts mit meiner Leistung zu tun. Es hat gar nichts damit zu tun, dass ich im Reich Gottes irgendeine Karriereleiter hochkomme oder so. Sondern es hat damit zu tun, dass Gott, bevor es mich gab, mich schon gekannt hat, mich gewollt hat. Es liegt eine Bestimmung auf meinem Leben. Der Apostel Paulus sagt in Galater 1, Vers 15, aber Gott hatte mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu herbestimmt, ihm einmal zu dienen. Nun, der Paulus, der kriegt übrigens 98% auf meiner Potenzialskala. Amen. Noch so einer, der sich für was Besonderes hielt. Der wusste, das hat nicht so sehr mit meinen Entscheidungen alleine im Leben zu tun, dass ich da bin, wo ich bin. Nein, Gott hat eine Berufung, eine Bestimmung, ein Potenzial auf mein Leben gelegt. Ich bin etwas Besonderes. Und liebe Schwestern und Brüder, liebes Gotteskind, es reicht nicht, in die Bibel zu schauen und die alten Sonntagsschulgeschichten zu lesen und zu sagen, ja, die waren was Besonderes. Du wirst dein Potenzial in Gott nicht wirklich ausschöpfen, bis du anfängst zu glauben, dass du was Besonderes bist. Und wenn jemand auf dem Arbeitsplatz oder in der Uni oder in der Schule sagt, hey, du bist Christ, du hältst dich wohl für was Besonderes, da gibt's nur eine Antwort. Ja. Ich halte mich für was Besonderes. Halleluja. Du hast einen Auftrag. Du bist unterwegs in einer Mission und deshalb bist du geboren worden in dieser Zeit, als du geboren wurdest. Es gibt Gründe, warum du geboren wurdest, Ziele, die Gott mit dir erreichen möchte. Vielleicht nicht so spektakulär wie Simson oder Reinhard Bonnke aus menschlicher Sicht. Ja? Nicht jeder von uns wird ein berühmter Prediger, nicht jeder von uns wird vor Millionen von Menschen sprechen, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Ich finde, wir müssten im Reiche Gottes überhaupt nochmal über Größe sprechen. Was ist überhaupt Größe? Ja? Größe ist, da zu sein, wie Gott dich berufen hat und dein Potenzial auszuschöpfen, so wie Gott dich gemeint hat. Einer mag irgendwo sein und zu Tausenden von Menschen predigen und die Kranken heilen. Ein anderer mag eine alte Omi waschen im Altenheim und ihren Psalm vorlesen und ihre Hand halten auf dem Weg in die Ewigkeit. Das macht doch vor Gott keinen Unterschied. Es gibt nicht mehr, als Glied am Leib Christi zu sein. Amen. Und jeder von uns hat sein Potenzial und hat seine Berufung. Vielleicht ist deine Berufung nicht spektakulär und da vorne, aber deine Berufung auch als Ehepartner, als Vater oder Mutter, als Arbeitskollege, als Gemeindemitarbeiter, als Nachbar, als Fußballspieler, als Umweltschützer, als Elternpflegschaftsvorsitzender. Was für ein Wort. Als Leserbriefschreiber. Ja, da wo Gott dich hingestellt hat, du bist etwas Besonderes. Du bist ausgerüstet mit Stärken. Wenn ich an den Simson denke, welche ungewöhnlichen Stärken, Kräfte in seinem Leben wirkten, konnte einen Löwen zerreißen, konnte ein Stadttor mal eben aus den Angeln heben und den Berg hochtragen, konnte 1000 Philister erschlagen, das kannst du vielleicht nicht, wahrscheinlich wirst du nie irgendwelche Philister erschlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es nicht. Aber ich weiß, dass du Stärken hast. Warum? Weil du was Besonderes bist. Ja. Du hast natürliche Gaben, die Gott dir in die Wiege gelegt hat, plus du hast die Kraft des Heiligen Geistes und da können übernatürliche Gaben durch dich wirken. Du hast alles, was du brauchst, um das zu erfüllen, warum du gesandt wurdest. Du hast alles, was du brauchst, um dein Potenzial voll auszuschöpfen in diesem Leben. Aber all das wird überhaupt nichts nützen, wenn du dich selbst nicht für was Besonderes hältst. Du bist was Besonderes. Da gibt's auch so die fromme Mentalität, die sagt, ach Uwe, so dürfen wir nicht reden, dann werden wir ganz schnell stolz. Wisst ihr, ich kenne Leute, die reden grundsätzlich nur schlecht über sich. Ganz, ganz kaputte und defizitäre Selbstwertgefühle. Aber demütig sind die auch nicht. Ich mag's ganz gerne, wie David hier formuliert. Er sagt, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Könnte ja zunächst mal ein bisschen arrogant klingen, aber dann schiebt er sehr schnell hinterher. Er sagt, wunderbar sind alle deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Wisst ihr, wenn sich irgendeiner selbst gemacht hätte, dann wäre es sicherlich arrogant zu sagen, ich bin wunderbar gemacht. Aber der, der seinem Schöpfer die Ehre gibt, der kann doch nicht stolz sein, oder? Wunderbar sind alle deine Werke, sagt David, und meine Seele erkennt das wohl. Frage, hat deine Seele das schon mal erkannt? Dass du was Besonderes bist. Dass du was Besonderes bist, dass es besondere Pläne gibt, besondere Begabungen, dass Gott genau wusste, wann du geboren würdest. Vielleicht sitzt du hier heute Abend und du sagst, weißt du was, Schäfer, ich bin das Resultat einer Vergewaltigung. Mich hätte es nie geben dürfen. Bei Gott kein Unterschied. Er hat gewusst, wann du geboren werden würdest. Er hat Pläne gemacht für dein Leben. Und seine Gedanken über deinem Leben sind Gedanken des Friedens. Er will, dass dein Leben zählt. Er hat Aufgaben für dich. Er hat Bestimmung für dich. Du bist was Besonderes. Aber wisst ihr, hier gibt's ein Problem. Soweit bekommt man immer sehr viele Amens. Weil jeder hört das ja sicherlich auch gerne. Bin was Besonderes. Schön, dass jemand das mal so deutlich sagt. Aber was Besonderes sein bedeutet eben auch anders sein. Und alle Menschen wollen gerne was Besonderes sein. Aber sehr wenige wollen gerne anders sein. Wisst ihr? Wenn ich 7 Jacken habe und ich überlege mir, welche nehme ich für sonntags, dann sage ich, das ist sie, das ist die Besondere und dann ist sie irgendwie anders. Ja, dann ist sie irgendwie anders. Alle wollen gerne besonders sein, aber sehr wenig Leute wollen anders sein. Aber im Anderssein liegt das Geheimnis unserer Kraft. Und das war auch bei Simson so. Als Simson seine Kraft verloren hatte, was für ein schrecklicher Vers in Kapitel 16, Vers 21. Da heißt es, die Philister packten Simson und stachen ihm die Augen aus. Dann brachten sie ihn nach Gaza und legten bronzene Ketten um seine Arme und Beine und warfen ihn ins Gefängnis. Dort musste er die Kornmühle drehen. Was für ein Bild und was für ein Bild für die Gemeinde Jesu in der Kirchengeschichte manches Mal. Mit ausgestochenen Augen, geistlich blind, irgendwelche religiösen Kornmühlen drehend und vielleicht noch tauglich als Pausenclown für die Philister. Was für eine fürchterliche Beschreibung. Wo war denn die Kraft? Was ist denn passiert mit diesem Mann, der ein Stadttor ausheben konnte, der 1000 Philister auf einmal erschlagen konnte? Was ist denn da passiert? Wie konnte denn solch ein Held Gottes in so eine Lage geraten? Ich habe das nie ganz verstanden als Sonntagsschuljunge und habe das immer ein bisschen gedacht, Mensch Gott, das ist aber streng. Ich meine, wenn dir das mit den kurzen Haaren nicht gefällt, ist ja eine Sache. Und du hast es ihm ja auch deutlich gesagt, aber wegen diesem einen Haarschnitt jetzt ihn so hängen zu lassen. Also, aber wisst ihr was, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, habe ich eins festgestellt. Seine Haare waren das Einzige, was ihn wirklich noch anders machten. Denn alle Teile seines Nazaräer-Gelübnisses, werden wir an diesen Abenden darüber sprechen, er hat sie allesamt mit Füßen getreten. Er hat sich an überhaupt nichts gehalten. Er hat sie allesamt mit Füßen getreten. Das Einzige, was ihn noch unterschied von den Philistern und von ganz normalen Menschen um ihn herum, waren seine Haare, die von seiner Kindheit an nie geschnitten worden waren. Und als die fielen, war der einzige Unterschied beseitigt und damit war auch seine Kraft weg. Was Besonderes sein bedeutet eben auch anders sein, aber im Anderssein liegt das Geheimnis unserer Kraft. Sieh mal, als das Volk Israel aus Ägypten kam und dieses verheißene Land eingenommen hat, mit der Schärfe des Schwertes heißt es, Was ist denn da passiert? Hat Gott gesagt, ach, ich mag dieses Volk viel mehr als diese komischen Völker da in Kanaan. Ich denke, ich erlaube euch einfach, die mal rauszuschmeißen und helfe euch noch dabei. Die konnte ich sowieso noch nie leiten. Nein. Israel musste 400 Jahre nach Ägypten in die Sklaverei. Denkt mal drüber nach, 400 Jahre dort leiden. Warum? Gott sagte, die Sünde der Völker in diesem Land ist noch nicht voll. Und als Israel dann kam, um dieses Land einzunehmen, gab Gott ihnen das nicht einfach und nahm es irgendjemand anderen weg. Das ist eine Verkürzung. Israel war ein Gerichtshandeln Gottes an den Nationen. Bei Noah brachte Gott eine riesige Flut, aber über diese Völker im Land Kanaan, da sollte Israel das Gerichtshandeln Gottes sein an diesen Völkern. Und dann liest man nach im Josua. Die erste Schlacht war die große Schlacht um Jericho. Was für ein Triumph. Was für ein Triumph. Eine Handvoll weggelaufener Sklaven, die aus der Wüste kamen, wirklich keine Hochkultur, wirklich keine guten Waffen, wirklich kein militärisches Training. Sie nahmen die Stadt, die als uneinnehmbar galt, Jericho. Aber in der nächsten Schlacht haben sie furchtbar versagt. Und zwar die Schlacht gegen ein Kuhdorf namens Ai. 36 Männer mussten sterben. 36 Männer mussten sterben. Josua wirft sich vor Gott und sagt, warum, was ist denn hier los? Wir sind doch dein Volk, wir haben doch Jericho genommen. Wieso können wir Ai nicht besiegen? Und Gott sagt ihm, es ist Sünde im Lager. Jemand hat etwas genommen von dem Gebannten, jemand hat etwas genommen. Jemand hat hier einen Lebensstil an den Tag gelegt, eine Gier an den Tag gelegt, einen Ungehorsam an den Tag gelegt, wie die Völker in diesem Land. Und hier ist das Geheimnis. Wenn das, wogegen wir kämpfen als Gemeinde Jesu, in uns und unter uns ist, ist unsere Kraft und unser Sieg dahin. Warum? Weil wir nicht Gottes Lieblingskinder sind und er gibt uns einfach mal so den Sieg aus Sympathie. Ja, er liebt uns sehr. Aber Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. In dem Moment, wo wir nicht anders sind als diese Welt, werden wir auch nicht mehr geistliche Kraft haben als diese Welt. Werden wir auch nicht mehr gesegnet sein als diese Welt. Werden wir auch nicht mehr Gottes Handeln erleben als diese Welt. Im Anderssein liegt das Geheimnis unserer Kraft. Und im Anderssein und nur im Anderssein sind wir letztendlich auch etwas Besonderes. Deshalb mag ich die Schilder hier sehr, die zum Kreuz zeigen und die von Wenden, das heißt von Buße sprechen. Wisst ihr warum? Weil Heiligung ist eine wunderbare Sache. Ich freue mich über eure Begeisterung. Ja, ich weiß, mich prickte das Wort Heiligung früher auch. Wenn der Prediger nach vorne ging und sagte, heute wollen wir über Heiligung sprechen, dann setzte ich mich immer ein bisschen niedriger in den Stuhl. Heiligung, das klang immer nach allem, was ich sollte und eigentlich auch wollte, aber im Leben nicht auf die Reihe kriegte. Alle meine Defizite, alle meine Schwächen, sie würden heute wieder zur Sprache kommen. Und ich nannte es früher immer, es wird wieder so eine Ohrfeigensitzung. Und ich werde rausgehen und sagen, ja gut, ich will mir noch ein bisschen mehr Mühe geben. Aber das ist überhaupt nicht Heiligung. Heiligung ist gute Nachricht für Christen. Heiligung bedeutet eigentlich nichts anderes, als zu etwas Besonderem gemacht zu werden. Das ist Heiligung. Heiligung bedeutet, Gott lässt alle seine Kräfte spielen, alle seine Kräfte wirken in deinem Leben, um dich zu etwas Besonderem zu machen. Du bist nicht berufen, etwas Stinknormales zu sein. Als sein Kind bist du berufen, etwas Besonderes zu sein. Das erste Mal, dass Heiligung vorkommt in der Bibel, weißt du, wo das ist? Ganz am Anfang. In 1. Mose 2,2, da heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört mir. Das ist Heiligung. Das, was Gott mit diesem Sabbat macht, das ist das klassische Konzept von Heiligung. Es gab sieben Tage und Gott sagt, das hier, das wird ein besonderer. Der wird anders. Die anderen, das sind Werktage, auch gute Tage, kann manches laufen, gearbeitet werden, hier und da muss alles sein. Aber dieser Tag hier, den möchte ich gebrauchen, den reserviere ich für mich. Das soll ein ganz besonderer Tag sein. Das ist wirklich, was Heiligung bedeutet. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, der Tod der Gemeinde Jesu in Bezug auf unser Potenzial, in Bezug auf unsere Kraft, in Bezug auf unser Charisma, in Bezug auf die Kräfte Gottes, die doch durch die Gemeinde wirken wollen, der Tod im Topf ist immer, wenn wir uns anbiedern an diese Welt. Der Tod im Topf ist immer, wenn wir gerne so nah wie möglich rankommen wollen an diese Welt und bloß nicht auffallen wollen als Christen. Bloß nicht auffallen. Hast du gewusst, dass du dazu berufen bist, aufzufallen? Leute, die besonders sind, die fallen auf. Weil Leute, die besonders sind, sind eben auch anders. Hör mal hierhin, das ist deine Berufung. Philipper 2,15. Dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt wie Sterne in der Nacht leuchten. Sieh mal, diese Welt, an die wir uns manchmal gerne anbiedern, ist eine verdorbene, dunkle Welt, sagt die Heilige Schrift. Sie ist nicht eine erstrebenswerte Welt. Sie ist nicht eine coole Welt. Sie ist nicht eine Welt, wo wir denken können, Mensch, wenn wir möglichst nah rankämen, das wäre gut für uns. Nein, ist es überhaupt nicht. Eine verdorbene und eine dunkle Welt. Und deine Berufung? Leuchten wie ein Stern in dieser dunklen Welt. Leuchten wie ein Stern. Kannst du dir so einen Stern mit Minderwertigkeitskomplexen vorstellen? Ach, das ist mir so unangenehm. Alles um mich herum so dunkel. Ich glaube, ich werde Gott bitten, mir irgendwie so einen Dimmschalter zu geben, dass ich mich so ein bisschen runterdrehen kann. Ja, wir wollen ein bisschen gästefreundlicher werden, ja. Nur nicht bitte über den Heiligen Geist reden oder laut Halleluja sagen oder irgendwas, was ein Fremder nicht verstehen könnte. Das ist ja so peinlich. Und wir wollen weise sein, wir wollen weise sein. Am besten, wenn du die ersten 4 Jahre in der Firma gar nicht sagst, dass du Christ bist, dann ist das eine ganz weise Sache. Viele Christen benehmen sich, als hätte Jesus sie berufen mit den Worten, folge mir, unauffällig. Aber sieh mal, ein Licht in der Finsternis kann es nicht helfen, es wird auffallen. Und die Dunkelheit wird rufen, du hältst dich wohl für was Besonderes. Und das Licht wird sagen, ja, durch die Gnade Gottes, Amen. Ich bin was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Ganz interessanterweise, weißt du eigentlich, was der Name Simson bedeutet in seiner Sprache? Er bedeutet Sonne. Sonne. Und zwar in Verniedlichungsform. Also je nachdem, wo du in Deutschland bist, würde man sagen Sönnlein. Oder Sönnchen. Bei uns im Bar würde man sagen Sönneken. Eine kleine Sonne, ja? Was für ein schönes Bild. Gott, die große Sonne und Simson, die kleine Sonne. Leuchten in der Finsternis. Anders sein. Herausragen. Und in diesem Anderssein ist das Geheimnis deiner Kraft. Was für eine Katastrophe, wenn Christen sich anbiedern an die Welt, so ähnlich wie möglich. Und dann können wir das Ganze noch religiös übertünchen mit Worten wie Weisheit. Und Weisheit ist eine ganz wichtige, tolle Sache. Aber Weisheit kann auch nur eine Entschuldigung für Feigheit sein, oder? So ein kleines religiöses Mäntelchen. Oh, ich bin unglaublich weise. Ja, Leute, die mich treffen, nee, von mir finden die nichts raus. Ja, ich werde das mal so vorleben und nach 13 Jahren, wenn wir es vielleicht zum 5. Mal eingeladen haben, dann vielleicht mal fallen lassen. Es könnte ja mehr geben. Come on, du bist berufen, ein Licht in der Finsternis zu sein. Halte dich für was Besonderes. Wenn du Gottes Heiligung erlaubst, wenn du dein Potenzial ausschöpfen möchtest im Leben, dann halte dich für was Besonderes. Und das war Simsons Problem. Wisst ihr, was sein größtes Problem war? Simson liebte die Philister über alles. Ja, seine Berufung war, die Philister, das Land von den Philistern zu befreien. Er liebte Philister Frauen, er liebte Philister Prostituierte, er liebte ihre Städte, da trieb er sich fortwährend rum. Bei seiner Hochzeit wüssten wir nicht, ob ein Jude zugegen gewesen war. Wir lesen immer nur von Philistern. Philister, 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 Philister. Er liebte ihre Kultur, er liebte ihr Essen, er wollte so ähnlich sein wie die Philister, wie er nur konnte. Und hat sein Potenzial vergeudet. Und nimm das mal als geistliches Bild für die Gemeinde Jesu. Mit ausgestochenen Augen in religiösen Kornmühlen irgendwo ein bisschen Nutzen noch bringen im Vergleich zu dem, wozu sie berufen war. Halte dich für was Besonderes, wenn du dein Potenzial in Gott ausschöpfen möchtest. Steh morgens auf und schau in den Spiegel und sag, ich danke dir, Vater, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich bin was Besonderes. Ich habe keine Zeit zu vergeuden. Mein Leben dauert nicht ewig. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Ich bin etwas Besonderes. Gott möchte, dass du das weißt. Halte dich dafür, wenn du dein Potenzial voll ausschöpfen möchtest. Eine zweite Sache fällt mir an Simson auf. Wenn du noch deine Bibel mal öffnen möchtest, Richter 14, 1-3. Halleluja. Liebt ihr Gottes Wort? Richter 14, 1 bis 3. Dort heißt es, als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt, einmal ist ein interessantes Wort in dem Zusammenhang, wie gesagt, lies mal die Geschichte, da war er fast nur. Als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt, sah er dort eine junge Frau, die ihm besonders gefiel. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr. Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Sorg dafür, dass ich sie heiraten kann. Seine Eltern erwiderten, gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Doch Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Das zweite Prinzip, wenn du dein Potenzial in Gott voll ausschöpfen möchtest, ich nenne es, wähle die richtigen Ratgeber und Vertrauten aus. Wähle die richtigen Ratgeber und Vertrauten aus. Simson ist auch gefallen. Simson hat auch sein Potenzial in Gott nicht abrufen können, wegen einer ganz starken Beratungsresistenz in seinem Leben. Beratungsresistenz ist der Weg zum Desaster in jedem Leben. Wisst ihr, seine Eltern waren mehr als nur Mama und Papa für ihn. Davon bin ich überzeugt. Denn sie waren ja von Anfang an in seinen Dienst eingebunden. Der Engel kam und kündigte an, es wird einen Sohn geben. Und die Mutter sollte das Naziräergelübde halten, solange sie schwanger war. Das heißt, sie hat wirklich schon mit dem Dienst begonnen. Sie hat sich geheiligt, dass er von Mutterleibe an. Das hat ja Gründe. Da sollte ja eine Segensentwicklung, eine Kraftentwicklung sein. Und sie hat nicht gesagt, nee, der kann mal Naziräer sein, wenn er alt genug ist oder nach der Geburt oder so. Nein, sie hat diesen Dienst förmlich eine Richtung gegeben von Anfang an. Sein Vater, was für ein gottesfürchtiger, betender Mann. Er hat gebetet, Engel, Gott, schick den Engel nochmal. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Naziräer erzieht. Das soll uns ein bisschen helfen, ein bisschen sagen, wie das denn gehen kann und so weiter. Du, die haben das so ernst genommen, die Eltern. Das war nicht nur Mama und Papa, sondern sie waren auch das Nächste, was Simson hatte, an einer Art Leiterschaft, möchte ich mal sagen. An guten Ratgebern, göttliche, betende Leute. So offenbart uns das die Heilige Schrift. Aber er ist komplett beratungsresistent. Er sagt, sie gefällt mir. Sie und keine andere. Ich lass mir da nicht reinreden. Beratungsresistent gegenüber seinen Eltern, aber seiner Frau gegenüber, der vertraut er sich an. Und sie gibt es weiter an die Philister. Und wisst ihr, das war kein schlechtes Mädchen. Sie war eine Philisterin. Und Simson hatte eine Berufung. Was waren das nochmal? Hallo? Philister besiegen. Und sie war Philisterin. Wie viele von euch finden das schwierig? Nach der Versammlung kommt immer jemand auf mich zu und sagt, ja, aber es gibt doch auch den Vers, dass die Eltern nicht wussten, dass es von Gott war. Ja, das musst du aber in einem anderen Licht verstehen. Gottes Gebote zu brechen ist zunächst niemals von Gott. Denn als Jude hätte er es schon nicht gedurft, eine Philisterin heiraten. Wie viel weniger als Naziräer. Wenn Gott sieht, dass es keinen anderen Weg gibt, dann benutzt er alles und jeden, selbst unsere Fehler, ohne Frage. Und trotzdem war es Simsons Beratungsresistenz, die ihm am Ende seinen Dienst kostet. Er vertraut sich dieser Frau an, gibt sein Geheimnis weiter. Am Ende kostet es sie ihr Leben. Diese junge Frau wird umgebracht, weil sie immer zwischen die Fronten geriet. Diese ganze Hochzeitsgeschichte, liest das mal, ist eine einzige hässliche, furchtbare Geschichte. Katastrophal vom Resultat. Zwei Kapitel später lesen wir, wie in den Armen Delilas, wo Simson etwas Geborgenheit sucht, er sich zum letzten Mal der falschen Person anvertraut und sein Dienst ist zu Ende. Zum letzten Mal in den Armen Delilas vertraut er sich der falschen Person an. Wir alle müssen uns mal anvertrauen, oder? Wir alle müssen mal so richtig die Seele öffnen können und reden können. Wir alle brauchen gute Ratgeber. Aber wichtig ist, dass wir uns die richtigen aussuchen, dass wir an der richtigen Stelle auch Rat entgegennehmen und dass wir an der richtigen Stelle auch lernen, den Mund zu halten. Simson hat erlebt, was es heißt in Sprüche 29, Vers 1. Ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Das ist ein hartes Wort. Sprüche 29, 1 steht genauso da. Ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Wenn du mitschreibst heute Abend, bitte schreib dir diesen Satz auf. Beratungsresistenz ist der Weg zum Desaster in jedem Leben und in jedem Dienst. Ich weiß, es gibt überall diese Christen, die brauchen keine Beratung, die kriegen alles vom Heiligen Geist. Die machen mich nervös. Wie viele von euch finden, dass Gott ziemlich geistlich ist? Das ist aber ein sehr schlechtes Abstimmungsergebnis. Dann mach ich mal die Gegenprobe. Wie viele von euch halten Gott denn für sehr fleischlich? Wie viele von euch werden sich nicht melden, egal was ich frage? Also, ich versuche es einfach nochmal. Ja, jetzt, wo ihr die Optionen kennt, ich gehe es nochmal durch. Wie viele von euch halten Gott für sehr, sehr geistlich? Vorbildlich, oder? Und es macht mich nervös, wenn Christen frommer werden als Gott. Ja, das macht mich unglaublich nervös, denn meistens ist es nur irgendeine verkappte Form der Rebellion oder des Stolzes oder der Religion, die sich dahinter verbirgt. Nein, wir brauchen Beratung, davon ist die Schrift voll. Beratung ist der Weg zur Sicherheit. Sprüche 11, Vers 14 sagt, ohne eine gute Regierung geht jedes Volk zugrunde, aber wo viele Ratgeber sind, gibt es Sicherheit. Und wenn du sicher sein willst bei den Entscheidungen deines Lebens, bei den großen Entscheidungen deines Lebens, dann brauchst du Ratgeber und eine gute Regierung. Interessant, wie auch dieser Zusammenhang zwischen Leiterschaft, gute Regierung und Ratgeber hier hergestellt wird in diesem Vers. Ich glaube, dass jedes Kind Gottes unter einer Leiterschaft sein sollte. Deshalb brauchen wir Gemeinde. Da bekommen wir Input und da bekommen wir guten Rat. Versteh mich nicht falsch. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ letztverantwortlich für sein Leben bleibt. Ja? Manches Mal kommen Leute zu mir und wollen mir so die Verantwortung für ihr Leben zuspielen. Du hör mal, ich habe da dieses Mädchen kennengelernt. Kannst du mal drüber beten, ob das von Gott ist? Ich sage, ich werde mich hüten. Ich sage, du lass mich mal nachfragen. Wenn ich jetzt bete und ich sage, das ist von Gott, heiratest du die dann? Ja, unter Umständen. Jetzt könntest du noch fragen, was für Umstände, aber okay, es geht zu weit. Ich sage, sag mal, lieber Bruder, bist du denn des Wahnsinns? Wenn das alles falsch ist und dein Leben endet in einer Katastrophe, weißt du, was das für mich bedeutet, sage ich? Ich sagte, ja, du musst vor Gott antworten. Ich sage, da hast du recht. Ich werde sagen, sorry Herr, ich hatte einen schwachen Tag und er wird mir vergeben. Aber weißt du, was es für dich bedeutet? Ja. Seine Gnade ist groß, ich weiß genau, wo ich Vergebung bekommen kann, aber du wirst ein Problem haben. Ja, also verstehe mich bitte nicht falsch. Ich spreche nicht von einer Art religiös anerzogenen Unselbstständigkeit. Ich spreche von Beratung. Ich spreche davon, dass es Leute gibt. Jeden Schritt meines Lebens, jede Entscheidung, die ich mache, habe ich Leute, die mich beraten. Ich habe verschiedene Berater für verschiedene Sachen. Und eine Gemeinde ist ja ein großer Ort. Da gibt es einen Hauskreisleiter, es gibt Pastoren und es gibt einfach Leute, die sind wie du, vielleicht Mitarbeiter oder wie auch immer. Es ist gut, wenn wir uns beraten. Denn da, wo Ratgeber sind, gibt es Sicherheit, sagt die Schrift. Sprüche 15, 22. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Hast du die Worte von Simson noch im Hinterkopf? Sie gefällt mir und keine andere. Punkt. Wo man gemeinsam überlegt, sagt die Heilige Schrift, hat man Erfolg. Sprüche 24, Vers 6, wenn du Sieg haben willst in deinem Leben, vielleicht gibt es ja Gebiete in deinem Leben, wo du dich nach Sieg sehnst, wo du immer wieder hineinfällst, wo der Teufel dich immer wieder über den Tisch zieht. Hör mal, auch hier ist was für dich. Sprüche 24, 6, denn nur durch Überlegung führt man einen Kampf und wo viele Ratgeber sind, da stellt sich der Sieg ein. Ratgeber immer im Plural in all diesen Versen, es ist so wichtig. Wenn du dein Potenzial in Gott voll ausschöpfen möchtest, ist es so wichtig, dass du lernst, dich gut beraten zu lassen. Und lass mich noch ganz schnell und zum Schluss ein drittes Prinzip hinterher schieben. Das ist eigentlich fast ein Unterpunkt zu diesem, aber das sollst du noch hören. Beratung hat natürlich nur Sinn, wenn wir Berater nicht nur punktuell mal einbeziehen, sondern auch wirklich bereit sind, transparent zu leben. Deshalb heißt das dritte Prinzip heute Abend, lebe transparent. Habt ihr verstanden? Es ist eine Sache, wenn ich irgendwo hingehe und ein paar Sachen preisgebe und mir einen Rat hole. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er nichts davon. Dann Vers 9. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen von diesem Honig, sagte ihnen aber nicht, dass der Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. Ist ja schon interessant, wie der Heilige Geist, der die Bibel ja inspiriert hat, immer wieder Wert darauf legt, dass dieser Nebensatz da reinkommt. Er sagte seinen Eltern nichts davon. Warum eigentlich nicht? Also bei dem Löwen bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich bin ja nun kein Jude und ich habe diese ganzen Reinlichkeitsgesetze nie halten müssen. Ein toter Löwe liegt im Orient, 40 Grad im Schatten und verrottet. Irgendwelche Bienen, keine Ahnung, was für Bienen sowas machen, irgendwelche Schweinebienen orientalischen, weiß nicht, was da gibt, entscheidet sich für diesen verwesenden Kadaver, um dort Honig anzulegen. Und Simson, als Nazireer, als Jude, ach, als Mensch, hau mich ab, geht hin und greift in diesen verwesenen Kadaver und holt da Honig raus. Guck mal, Mama, Papa, ein bisschen Honig. Also da habe ich überhaupt keine Frage, warum er denen das nicht erzählt hat. Ist mir alles klar. Aber wisst ihr, worüber ich gestolpert bin, als ich das hier studiert habe? Ist, wieso hat er ihnen eigentlich nicht erzählt, dass er den Löwen erlegt hat? Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er nichts davon. Ich will immer was sagen. Wenn ich heute einen Löwen mit meinen bloßen Händen zerrissen hätte, ich würde es euch erzählen. Ich hätte wahrscheinlich einige schon angerufen im Laufe des Tages, weil ich gar nicht auf den Abend hätte warten können. Ich würde wahrscheinlich ein Buch vorbereiten darüber, wie ich den Löwen zerrissen habe. Ich würde dafür sorgen, dass es so ziemlich keinen gäbe im Reich Gottes, der es nicht hören würde. Ich meine, ist doch eine coole Geschichte, oder? Wieso erzählt er seinen Eltern sowas nicht? Merkwürdig, merkwürdig. Ich gebe euch mal den Zusammenhang. Hier habe ich was gesehen, das habe ich nie vorher gesehen, in all den Jahren, wenn ich das studiert habe. Richter 14, Vers 5 ist der Kontext. Dort heißt es, hör mal genau hin. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Er will jetzt diese Philisterin dort heiraten. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein junger, brüllender Löwe gegenüber. Ich habe hier eine sehr moderne Übersetzung, die fügt ein paar Worte in den Text, die nicht im Grundtext sind. In einer richtig guten Grundtextübersetzung bekommst du das nicht so klar. Da musst du weiterlesen auf dem Rückweg, als er das nächste Mal nach Timna geht, da steht, dass er abbog, vom Wege abbog. Denn die Frage, die wir stellen müssen, ist ja, wo waren eigentlich seine Eltern, als er vom Löwen angegriffen wurde? Seid ihr noch mit mir? Sie gingen gemeinsam nach Timna. Dann wird er vom Löwen angegriffen, zerreißt ihn und erzählt seinen Eltern nichts. Ja, wo waren die denn? Die hätten das auch sehen müssen. Die sind doch gemeinsam nach Timna gegangen. Und hier ist die Hoffnung für alle ziemlich mutig, aber alle Ausleger sind sich einig, dass es nur so gewesen sein kann. Sie fügen diese Worte rein. Als er bei den Weinbergen der Stadt, das ist im Grundtext, ein Stück allein abseits des Weges lief. Also folgendes ist passiert. Simson, Mama und Papa gehen zusammen nach Timna, um die Hochzeit vorzubereiten. Mama und Papa gehen 2-3 Meter vor und auf einmal biegt Simson rechts ab. Wo? Bei den Weinbergen der Stadt. Ein Nazireer geht im Weinberg spazieren. Ist das nicht interessant? Hallo? Nazireer durfte keinen Wein trinken. Und wenn du mal hineinschaust in das Nazireer-Gelübde im Gesetz, er durfte noch nicht mal Weintrauben essen. Er durfte noch nicht mal hier die verschrumpelten Rosinen essen. Er durfte überhaupt nicht irgendwas, was mit einem Weinstock zu tun hat, durfte er essen. Der Weinberg ist ein Bild für ein Leben im Kompromiss. Er hatte nichts zu suchen in diesem Weinberg. Es gab überhaupt nichts für ihn zu erleben. Und als er aus dem Weinberg kam, wenn er das nämlich erzählt hätte, dann wäre die offensichtliche Frage gewesen, stellst dir vor, Mama, Papa, ein Löwe hat mich angegriffen im Weinberg und ich habe ihn zerrissen. Und wisst ihr, was die Eltern gesagt hätten?
Was hast du nur im Weinberg gemacht?
Was hast du denn in einem Weinberg zu suchen? Aber das war so ein kleiner Abstecher, der sollte geheim bleiben. Ja, so ein kleiner Abstecher. Liebe Schwestern und Brüder, darf ich einmal ganz ernsthaft nachfragen, wer darf eigentlich in dein Leben hineinschauen? Wer ist eigentlich mit einbezogen? Wer darf hineinschauen in dein Leben, wenn du so deine Abstecher machst? Es gibt ja da so verschiedene Möglichkeiten, ne? Wenn du abends spät am Computer sitzt und sagst, ich guck nochmal eben nach E-Mails und auf einmal ist da so eine kleine Öffnung in so einem Weinberg und nur wenige Klicks später bist du auf einmal mittendrin. Und Junge, gibt's da Löwen. Um Und vielleicht kommst du ja dann irgendwann wieder raus aus dem Weinberg und guckst, ob es auch keiner gesehen hat und wahrgenommen hast und löschst auch den Verlauf und machst alles, was man da so machen kann. Wenn euch das alle hier überhaupt nichts angeht, könnt das ja mal jemand erzählen, den ihr trefft, der mit sowas Probleme hat. Aber ich habe gehört, dass das schon mal vorgekommen ist, auch bei Gotteskindern. Wem erzählst du das eigentlich? Bist du da wie Simson, der es keinem erzählt? Wisst ihr, wir Deutschen sind ja sehr, sehr Luther geprägt. Und ich verehre Martin Luther sehr für vieles, was er getan hat und für sein Lebenswerk und so weiter. Aber Luther ist ein bisschen arg militant gegen die Beichte vorgegangen, finde ich. Da sind wir fast in einem anderen Extrem, so in unserem evangelischen Denken. Ja, die Zwangsbeichte und vor allen Dingen das Sakrament, das nur der Priester vergeben konnte und gut geschenkt, das ist nicht biblisch. Und da brauchten wir Reformation. Aber es hat sich doch etwas anderes durchgesetzt in den Köpfen, nämlich Religion sei Privatangelegenheit. Da ich mich für Religion nicht sonderlich interessiere, möchte ich das nicht kommentieren, möchte euch aber eins sagen, Christusnachfolge ist überhaupt keine Privatangelegenheit. Sondern Christusnachfolge ist durch und durch und durch und durch Gemeinschaftssache. Ja, es ist eine gemeinschaftliche Nachfolge. Und Gott möchte nicht nur mit jedem Einzelnen von euch eine Beziehung haben, sondern Gott möchte uns auch als Schwestern und Brüder, als seine Nachfolger, als seine Jünger, möchte er uns miteinander verbinden. Jesus berief 12 Jünger und das bedeutete nicht nur, dass sie bei ihm wären, sondern dass sie miteinander wären. Und wenn er sie aussandte zu predigen, dann sandte er sie 2 und 2 aus. Er bestand darauf, in dieser Jüngerschaft auch Gemeinschaft unter ihnen zu stiften. Und Gemeinschaft bedeutet nicht, mittwochsabend zusammenzukommen und roten Tee zu trinken und voreinander fromm auszusehen. Aber den Abstecher in dem Weinberg, und da gibt es alle möglichen anderen Weinberge, da wo wir wiedergefallen sind, da wo wir wieder gesündigt haben, da wo wir wieder zum Kreuz gekommen sind und gesagt haben, Jesus, ich habe es mir schon so oft vorgenommen, bitte vergib mir. Und du stehst wieder auf und brauchst so ein Dreiviertel Gottesdienst sonntags, um das Schuldgefühl loszuwerden und anzunehmen, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bist und dass das Gewissen nicht mehr so drückt und oh, ich fühle mich besser. Es ist so wichtig, dass wir lernen, Menschen zu haben, die hineinschauen dürfen in unser Leben, wenn du dein volles Potenzial in Gott ausleben möchtest. Simson verschwieg wichtigen Leuten, seinen Ratgebern, seinen geistlichen und irdischen Eltern, verschwieg er ganz, ganz wichtige Sachen. Die Bibel sagt in Jakobus 5, Vers 16, darum sollt ihr einander die Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große Kraft. Und wisst ihr, dort im Jakobus geht's nicht so sehr um körperliche Heilung. Da wird's immer für zitiert in den Predigten, wenn wir über Heilung predigen. Aber schau mal in den Kontext. Ich glaube, dass die körperliche Heilung hier nur sekundär mitschwingt, wenn du das mal exegetisch aufrollst. Es geht hier um Leute, die müde und matt geworden sind in der Nachfolge. Leute, die schon wieder zum 1000. Mal in dieselbe Sünde gefallen sind. Leute, die gar nicht mehr glauben, dass sie mal rauskommen können aus dieser Sache. Leute, die wirklich kurz davor sind, den Glauben über Bord zu schmeißen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht noch in den Gottesdienst kommen und fromm gucken. Aber die innerlich nicht mehr nachfolgen, wo innerlich alles zum Stillstand gekommen sind, die überhaupt nicht mehr sich vorstellen können, eine klare Sache mit Jesus zu machen. Bekennt einander die Sünden. Der schwach geworden ist, geht zu jemand, der stark ist, zu einem Bruder, zu einer Schwester. Denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große Kraft. Und dann geht der Text weiter über Elia und wie er das ganze Volk, das dabei war, abzufallen vom Glauben, zurückgebracht hat zu Gott durch seine großartigen Gebete. Das ist ja der Kontext. Sünden überwinden, bekennen aus einer Zweierschaft heraus. Nun versteh mich nicht falsch. Ich rede doch nicht davon, dass wir alle mit unseren Sünden hausieren gehen. In unserer Gemeinde gibt es einige Hauskreise, die mögen mehr das Sentimentale, die machen immer eine Herzchenrunde, so heißt das bei uns. Das ist so ein Herzchen an so einem Stöckchen, das geht in einem Kreis und jeder erzählt mal, was er auf dem Herzen hat. Naja, ich schlage nicht vor, dass wir in unseren Hauskreisen eine Sündenrunde machen. So viel Zeit haben wir auch nicht. Unsere Hauskreise sind ja ziemlich groß. Nein, ich rede nicht davon, dass wir mit Dingen hausieren gehen, die auch in die Seelsorge gehören, aber ich rede davon, dass sie dann auch in die Seelsorge gehören. Ja, ich rede davon, dass jeder von uns auf die Frage eine Antwort geben sollte, wo hast du eigentlich dieses Jahr gebeichtet? Nicht gesetzlich, das lässt sich biblisch nicht machen. Ja, aber doch ist es ein Prinzip. Und ich glaube, es gibt keinen von uns, der sagen kann, nö, ich brauche das nicht. Wenn du mir sagst, es gibt keine Weinberge in deinem Leben, hey, Gott segne dich, das ist wunderbar. Es gibt noch ein paar in meinem, über die ich Sieg haben darf. Aber immer wenn ich nur in die Nähe komme, dann gibt es gewisse Leute, die gucken in meine Nähe und sagen, Uwe, hier ist der Weg.
Alles klar.
Aber warum? Weil sie reinschauen dürfen. Weil sie mich fragen dürfen. Ja, weil sie mich anrufen und so haben wir lange nichts mehr gehört in der Sache. Geht's dir da gut? Hat Gott dir da Sieg geschenkt? Bist du da dran? Und so weiter. Erzähl doch mal. Die warten gar nicht, bis ich komme. Die würden mich fragen. Und wisst ihr, was ich glaube? Wenn du dein volles Potenzial in Gott ausschöpfen möchtest, dann musst du lernen, die Weinberge zu vermeiden. Da musst du lernen, den Ort des Kompromisses zu vermeiden. Und das geht nur, indem wir anfangen, transparent voreinander zu leben. Such dir die richtigen Ratgeber und Vertrauten aus, aber um Gottes Willen, lass sie auch reingucken. Das sind nicht Leute, die du beeindrucken sollst mit deiner geistlichen Größe. Das sind Leute, die deine Schwäche sehen dürfen. Wenn wir einander die Sünden bekennen, dann sehen wir gegenseitig unsere Schwäche und die Heuchelei hört auf. Wäre das nicht wunderbar? Und wir werden echt, wir werden transparent und wir werden Sünde überwinden, denn solange sie im Verborgenen ist, ist sie nicht im Licht. Ja, ich glaube an Vergebung, auch wenn du es nur Jesus bekennst. Nein, ich bekenne nicht jede Sünde immer grundsätzlich auch vor einem Menschen. Ist doch klar, will ich doch gar nicht sagen, so ein extremes Zeug. Ich glaube aber doch, dass wir alle Menschen brauchen, die unser Leben hineinschauen. Amen. Das ist übrigens der Sinn von Hauskreisen. Alle reden immer über Hauskreise. Und in so vielen Gemeinden, bei euch mit Sicherheit nicht, wenn ich euch so anschaue, als ob ich den Satz zu Ende bringen soll, ja, ich sag's jetzt einfach mal, ist ein Hauskreis nichts anderes als ein kleiner Gottesdienst, nur schlechter. Oder? Es gibt eine Predigt, manchmal ellenlang, nur nicht so gesalbt wie vom Profipastor. Und es gibt einen Lobpreis, aber manchmal hat die Gitarre nur 5 Seiten im Hauskreis. Das ist so der Unterschied. Ja, und es gibt hinterher noch einen Tee. Gibt's bei euch Tee nach dem Gottesdienst? Kaffee, ja gut, dann ist das noch nicht mal der Unterschied, das ist doch nicht Hauskreis. Hauskreis bedeutet doch, hier ist eine Gruppe von Jüngern Jesu, die auch mal ihr Herz öffnet voreinander. Da gibt es Grenzen und Seelsorgerliches, was da nicht reingehört, weiß ich alles. Und trotzdem Transparenz, die gelebt wird. Ich habe mir so vorgenommen, mich nicht so aufzuregen. Ich fühle mich wohl bei euch. Deswegen traue ich mich was. Ich möchte so gerne mein Potenzial in Gott ausschöpfen, du auch? Ich möchte so gerne, ich meine, ich mag ja nicht so viel Potenzial haben werden, aber das, was ich habe, möchte ich ausgeschöpft sehen. Und wenn wir Menschen sind in dieser Gemeinde, die wirklich sagen, hey, ich will alle Spielchen einstellen, ich will Weinberge meiden, ich will Transparenz haben, ich will mich beraten lassen und die richtigen Entscheidungen treffen in meinem Leben und ich will mich für was Besonderes halten und besonders sein heißt anders sein und ich will gerne anders sein und wenn ich mal ausgelacht werde und mal komisch angemacht werde und sie mir ein paar Sprüche drücken deswegen, dann ist das eben so, es ist okay. Oh, wie sehr ich mir wünsche, dass Gott uns da Gnade gibt, das zu verstehen und das zu ergreifen. Dein Potenzial voll ausschöpfen ist möglich. Wir müssen nicht wie Judas sein. Wir müssen nicht wie Simson sein, sondern unser Leben kann eine Erfolgsgeschichte sein in Gott. Und es gibt keiner hier heute Abend, der da eine Ausnahme wäre. Das finde ich so ermutigend. Das finde ich so stark. Halleluja. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam aufstehen könnten. Halleluja. Wir werden in einem kurzen Augenblick in diesen Gottesdienst sicherlich zu Ende bringen. Wir möchten gerne, dass du früh nach Hause kommst, dass du morgen Abend wieder hochmotiviert dabei bist. Aber ich möchte doch nicht riskieren, heute Abend einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass du weiter dein Haus auf Sand baust. Wenn es denn so ist. Ein Predigthörer zu sein, ein Predigtbeurteiler zu sein, ja vielleicht sogar ein Predigtgutfinder. Nach Hause zu gehen und zu sagen, Mensch, das war doch schön. Aber das Reden Gottes hinein in dein Leben verpasst zu haben, das wäre so tragisch. Ist das möglich, Uwe, auch wenn ich mich so wohl gefühlt habe und ich habe sogar eine Salbung gespürt? Ja, das ist möglich. Da müssen wir ganz doll aufpassen. Deswegen nur diese kurzen Momente des Gebets, Diese kurzen Momente, sagen Gott, ich will dir eine Antwort geben. Ich will, dass du mit deiner Heiligung wirklich zum Zug kommst in meinem Leben. Das möchte ich so gerne, Gott. Ich möchte was Besonderes sein. Herr Jesus, bitte vergib mir, wo ich mich angebiedert habe an diese Welt, wo mir Anerkennung und nicht auffallen so wichtig waren. Einer von den anderen sein. Wo du mir doch die Berufung gegeben hast, ein Simson zu sein, eine kleine Sonne. Herr, ich will ja dazu sagen. Heilige mich, Herr, wie du den siebten Tag geheiligt hast. Mach mich zu etwas Besonderem durch dein Wort, durch deinen Geist, in dem du wollen und vollbringen wirkst in mir. Ja, und das mit den Ratgebern. Jesus, ich will dich da ganz, ganz ernst nehmen. Ich bitte dich, Herr, dass jeder hier heute aufgrund deines Wortes nachdenkt und Hausaufgaben macht. Sich beraten lässt, aber auch transparent ist. Herr, reiße die religiösen Feigenblätter weg, mit denen wir unsere Blöße bedecken. Denn nur dein Blut kann wahrlich uns bedecken. Und hilf, dass wir einander die Füße waschen, auch im seelsorgerischen Sinne, Herr. Da, wo sie schmutzig geworden sind, durch den Staub, durch die Welt, in der wir leben. Herr, ich bete, dass dein Volk aufhört, immer nur infantil Christsein zu erleben, immer nur bis zur Sündenvergebung zu kommen, aber nie zum Sieg über die Sünde. Jesus, ich bete, dass es aufhört. Ich bete, dass dieser Abend, Herr, dass diese Veranstaltungen einen Beitrag bringen, Herr. Oh Jesus, dass du Sieg schenkst, Herr, dass sich etwas ändert, dass heute Abend gespürt wird, es gibt mehr, dass da wieder geglaubt und gehofft und gekämpft wird, Herr, wo schon längst aufgegeben wurde und man sich der Sünde ergeben hat und nur von Vergebung zu Vergebung lebt. Oh Jesus, ich bete, dass heute Abend Menschen aufstehen und sagen, ich will es noch einmal wissen, ich weiß, Gott hat mehr. Ich will meine ganze Liebe und meinen ganzen Glauben und meine ganze Leidenschaft hineinlegen in diese Sache, in diese Nachfolge. Ich möchte mein Potenzial ausschöpfen in Gott. Komm, Heiliger Geist, hilf uns. Komm, Heiliger Geist, hilf uns. Mach uns frei. Bewahre uns, befreie uns vor den Spielchen. Komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner Kraft. Wenn das dein Schrei heute Abend ist, Herr, heilige mich, dann segne ich dich jetzt in Jesu Namen. Ich segne dich, damit es er das Wollen und das Vollbringen wirkt in deinem Leben. Er hat auch diesen Abend benutzt, diese Botschaft benutzt, um Wollen zu wirken. Ich segne dich damit, dass er vollbringen wirkt. Triff deine Entscheidungen. Danke, Jesus. Danke für deine Kraft.
Wenn wir noch in der Gegenwart Gottes bleiben und die Augen bitte geschlossen halten, alle vor Gott. Ich möchte noch eine wichtige Frage stellen zum Schluss dieses Gottesdienstes, weil ich so gedrängt bin vom Geist Gottes. Falls Sie heute Abend hier sind und Sie haben zum ersten Mal gehört, dass es einen Gott gibt, der echtes Interesse an Ihrem Leben hat, und Sie würden so gerne in Berührung kommen mit dieser Kraft und mit diesem Gott, dann möchte ich Sie herzlich einladen, zusammen mit uns zu beten heute Abend. Und wenn Sie das möchten, dann bitte ich Sie, dass Sie doch einfach ein Zeichen geben, indem Sie Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, sodass ich das auch sehen kann und für Sie beten. Dankeschön. Ich frage, ob noch jemand heute Abend hier ist, der ebenfalls seine Hand erheben will und Ja sagen will zu diesem Angebot Gottes. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, diesen Schritt zu tun. Frag einfach, ob noch jemand hier ist heute Abend, der Ja dazu sagen will. Ja sagen will zu dem Liebesangebot Gottes. Dann tun Sie doch diesen mutigen Schritt und heben Sie Ihre Hand einfach dem Himmel entgegen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. möchte gern noch ein kurzes Gebet vorformulieren und ich bitte, dass wir alle diejenigen, die auch ihre Hand gestreckt haben, unterstützen, indem wir dieses Gebet laut nachbeten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Danke, dass du mir jetzt neues Leben gibst. Und dass ich ein Kind Gottes heißen darf. Amen. Amen. Es ist große Freude, sagt das Wort Gottes, wenn nur ein Mensch umkehrt und zu Gott findet. Und es ist große Freude im Himmel. Und ich möchte Sie ganz besonders einladen, diese Ja gesagt haben zu Gott, dass sie im Anschluss an diesen Gottesdienst doch noch kurz zu uns nach vorne kommen, weil ich möchte noch persönlich für sie beten und auch noch mit ihnen sprechen und die wichtigen Schritte in diesem neuen Leben erklären. Ich lade euch ganz herzlich ein, morgen zu kommen, am Freitagabend, und wünsche euch Gottes Segen.